Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe für die Predigt so 25, 30 Minuten höchstens geplant, mit der Möglichkeit, dass wir nach der Predigt ins Gespräch kommen. Heute braucht ihr eure Bibeln dabei, unbedingt. Das sage ich im Vorfeld, damit ihr sie griffbereit habt. Weil wir nicht sehr oft und sehr viel durch die Bibel blättern werden, dennoch ist es wichtig, einige Stellen genau vor Augen zu haben, wenn wir über das Thema nachdenken, was ich heute für euch mitgebracht habe. Ich bin letzte Woche, die vergangene Woche, am Dienstag aus Bulgarien zurückgekommen. Das war der dritte Besuch dieses Jahr. In Bulgarien, in meiner Heimat. Toller Anlass, jemand hat geheiratet und jemand aus der Großfamilie, ich durfte bei der Feier da mitwirken. Und das ist ganz, ganz spannend, wenn alte Freunde einen sehen, von dem sie wissen, dass er Pastor ist, glauben sie, dass das, was er ihnen sagen wird, auch aufgrund dessen, dass sie sich seit langer Zeit nicht gesehen haben, von Gott kommt. Das ist so mein Empfinden. Und da kam ein guter Freund von mir, mit dem wir zusammen in die Jugendzeit verbracht haben, ist er zu mir gekommen, der ist ein paar Jahre älter als ich, 47, 48 ist er, zwei Kinder, erwachsene Kinder, hat rechtzeitig geheiratet, nicht wie ich, und sagt zu mir: Petko, ich habe eine ganz wichtige Frage. Ja, und da möchte ich mal mit dir darüber reden. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, hoffentlich ist nichts mit den Kindern passiert oder mit ihm und mit seiner Frau. Ja. Er sagt: Kannst du mir sagen, so in etwa, ja, wann wird ungefähr so die Wiederkunft Christi sein? So in etwa, so Pi mal Daumen. So. Und wir haben gesagt: Oh, interessante Frage, ganz spannend. Lass uns mal drüber nachdenken. Nein, ich, mit manchen Leuten kann ich auch direkt reden, da muss ich nicht diplomatisch sein. Aber ich habe mir gedacht: Hey, das ist Wahnsinn. Diese Corona-Krise, diese Videos, die im Internet kursieren und alle die Informationen, die teilweise richtig, teilweise falsch sind, komplett falsch und überhaupt nicht richtig, es gibt die unterschiedlichen Kombinationen. Die Leute, habe ich den Eindruck, sind verwirrt. Ja, die sind wirklich verwirrt. Und da habe ich mir gesagt: Okay, ich werde mal eine Predigt halten. Und ich habe sie letzte Woche zum ersten Mal in Sofia, in einer großen Gemeinde gehalten, mit Predigt nach Gespräch. Und da muss ich euch sagen, für die Bulgaren ist das Predigt nach Gespräch ein Novum. Ja, sowas gibt es in Bulgarien nicht. In Bulgarien hält der Pastor seine Predigt, sagt Amen und das war's, ja. Danke für die Predigt oder danke nicht für die Predigt. So ungefähr läuft das ab, ja. Und ich habe gesagt: Nein, es ist wichtig, dass man über Dinge redet, ja. Und Corona öffnet Möglichkeiten, einfach ins Gespräch zu kommen während der Predigt. Das ist so als Einleitung. Womit rechnen die Adventisten, wenn sie an das Ende der Welt oder an die Endzeit denken? Ich habe euch drei Punkte mitgebracht, die mir wichtig sind. Die Texte sind einleuchtend. Mir ist der Textbefund sehr, sehr wichtig. Ich werde auch etwas über den Originaltext, über die Begriffe im Griechischen sagen, ohne euch dafür viel zu belasten. Aber es ist mir wichtig, dass wir an bestimmten Stellen auch in den Grundtext reingehen. Und dann bin ich gespannt, was eure Reaktion ist. Wir schlagen die Bibeln auf im Neuen Testament. Ich habe eine Lutherbibel da, dieses Mal bewusst nicht Hoffnung für alle, sondern die Lutherbibel, die die meisten von euch vermutlich kennen. Und wir lesen gemeinsam Matthäus 24. Das ist so das Paradekapitel, was oft gelesen wird oder zitiert wird, wenn es um die Endzeit geht. Weil nämlich nicht Petrus, Jakobus oder Johannes sprechen, sondern Jesus Christus selbst. Und natürlich, Matthäus hat seine Predigt, seine Worte wiedergegeben. Ich muss sagen, für alle, die das ganz genau wollen, Jesus hat vermutlich diese Predigt auf Aramäisch gehalten. Matthäus schreibt auf Koine. Koine ist die griechische Sprache. Das ist, wenn man vergleichen soll, American English und Oxford English. Koine ist eher American English, etwas, was mehr Leute verstehen. Es gab auch eine griechische Variante, die mit dem Oxford English oder Cambridge English zu vergleichen ist, aber die war nur für die Freunde, die Christian zitiert hat, ja, für die Elite. Ja, Jesus Christus und Matthäus gehörten zu dieser philosophischen Elite nicht. Und ich lese die Verse 3 und 4. Und als er ist Jesus, auf dem Ölberge saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen sein deines Kommens und das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Zwei Begriffe sind mir wichtig in diesem Textabschnitt. Ich möchte mit euch zuerst über das Wort Ende sprechen. Weil nämlich Luther und mit ihm eine Menge andere Bibelübersetzer dieses Wort nicht richtig wiedergegeben haben. Wir diskutieren, wir streiten oft über das Ende der Welt nach den Worten Jesu Christi in Matthäus 24, nur im Originaltext von dem, was Matthäus, so wie er die Predigt Jesu Christi auf Aramäisch verstanden hat und auf Koine wiedergegeben hat, nicht die Rede ist. Es gibt ein griechisches Wort für Ende. Und dieses Wort ist nicht ein Novum für die Schreiber des Neuen Testamentes. Und das ist das Wort Teleos. Hier steht aber nicht Teleos drin. Ende ist nicht ein super Wort, was nur zwei, dreimal in der Bibel vorkommt, sondern Teleos, Ende, ist ein Wort, was wir alle in unserem Alltag verwenden. Ich weiß nicht in der letzten Woche, wie oft ihr das Wort Ende gesagt habt, aber das ist kein unbekanntes Wort. Es steht im Text nicht Telos, ja, sondern es steht das Wort Synteleia. Und Synteleia bedeutet nicht Ende. Synteleia mit Y geschrieben, die lateinische Buchstabierung. Ja, es ist nicht Telos, sondern Synteleia. Und Synteleia bedeutet Vollendung. Und ich bin der Letzte, der euch die deutsche Sprache beibringen soll. Aber soweit ich meine Deutschlehrerin mir das vor 25 Jahren beigebracht hat, es gibt schon einen Unterschied zwischen Ende und Vollendung. Ja, und Synteleia bedeutet nicht nur Vollendung, sondern bedeutet auch etwas vollkommen machen. Ja, und das ist schon eine komplett andere Konnotation, eine komplett andere Art, wie der Text gelesen wird. Und ich möchte das mit einem Beispiel deutlich machen, damit ihr das versteht. In den letzten 3,5 Jahren bin ich Vater geworden, zweifacher Vater, und ich durfte zweimal in den dritten Orden. Ja, bis dato kannte ich den dritten Orden nur von außen, und da habe ich den dritten Orden auch von innen, vor allem die Entbindungsabteilung, ja, oben, wo die Kinder auf die Welt kommen. Und wir hatten das Glück, dass wir zweimal die gleiche Hebamme hatten, bei Liam und bei Paul. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, diejenigen, die schon eine Entbindung kurz in der Vergangenheit erlebt haben oder sich immer noch bildlich vorstellen können, müssen sich vorstellen, wie das ist. Der Mann und die Frau, die gehen rein, und die Frau mit dem großen Bauch, sie wird hingelegt auf die Pritsche, da werden so die Schmerzen und die Frequentierung da der Schmerzen erstmal gemessen, wie auch immer, das Medizinische ist nicht so wichtig. Und stellt euch mal vor, das ist jetzt so mein Beispiel, ich weiß, dass das Beispiel hinkt, aber ihr werdet verstehen, worauf ich hinaus will. Da kommt eine Hebamme rein, sieht sich so dieses Bild von der Frau kurz vor der Entbindung und fängt an, mit ihr zu reden, wie schlimm diese Vorgeburtswehen sind. Und dann hält ihr einen Vortrag, einfach wie schrecklich es ist, einfach wie weh das tut, und sie malt das so aus, Nee. Wir als Adventgemeinde sind Spezialisten in sowas. Deswegen werde ich da ein bisschen noch weiter ausholen. Und dann, wenn die Frau kurz vom Ende ist, vom Telos, richtig vom Ende, sagt sie, schließlich kriegen sie auch ein süßes Baby. Wie geht die gute Hebamme mit einer Frau in so einem Zustand um? Sie redet nicht über die Schmerzen, sondern sie gibt der Frau Hoffnung, sie unterstützt sie, wenn sie eine PDA will, bekommt die Frau auch die PDA und so weiter und so fort. Warum? Das Ziel eines Krankenhausaufenthalts in der Entbindungsstation ist nicht, über die schrecklichen Schmerzen zu diskutieren, die die schwangere Frau hat, sondern gesund aus der Station, nicht zu zweit, sondern zu dritt oder zu viert rauszugehen mit einem gesunden Baby auf dem Arm. Warum erzähle ich diese Geschichte? Warum ist das Beispiel mir so, so wichtig? A, weil ich das immer noch hautnah spüre, es ist nicht lange her, 1,5 Jahre ist, seitdem ich zum zweiten Mal da war, in dieser Entbindungsstation. Und zweitens, weil ich den Eindruck habe, dass wir als Adventgemeinde in der Vergangenheit und immer noch manches nicht richtig verstanden haben, wenn es um die Vollendung der Welt geht. Wir reden sehr gerne über das, was vor der Wiederkunft Christi geschehen wird. Ich kann mich erinnern an die Offenbarungsseminare meiner Kindheit. Und ich kann mich auch an die Offenbarungsseminare meiner Jugend. Und ich muss leider Gottes sagen, ich erinnere mich an einige Offenbarungsthemen, die heute im 21. Jahrhundert gehalten werden. Ich will keine Namen nennen, das ist nicht der Punkt. Ja? Aber überlegt euch, wie oft wird über Kriege, über Seuchen und über Schlimmes erzählt und wie oft kommt der Name Jesus Christus und die Freude über seine Wiederkunft. Ich möchte niemandem zu nahe treten, überhaupt nicht. Mir ist nur wichtig, dass wenn wir den Text lesen, jetzt in der Zukunft, merken, okay, Luther hat vom Ende geredet, aber im Prinzip hat Jesus Christus die Vollendung gemeint. Und das ist schon ein Unterschied. Wenn du mit einer schwangeren Frau in die Entbindungsstation fährst und du sagst ihr als Ehemann, das ist dein Ende. Ihr lacht, aber es ist wirklich nicht witzig. Ja? Oder du sagst ihr, ey Schatz, wir schaffen das. Du schaffst das, wir nicht. Ja? Du schaffst das und danach ist alles schön. Es ist auch spannend auf eine andere Art und Weise, aber es ist nicht das Thema. Aber es geht um die Vollendung. Nicht um das Ende. Und der Text in Matthäus 24,3 ist eindeutig. Es steht nicht Telos drin. Es steht Synteleia. Und wenn Matthäus Synteleia reingeschrieben hat, entweder hat er nicht gut aufgepasst, als Jesus Christus gepredigt hat, ja, oder Matthäus hat sehr gut aufgepasst, wovon ich ausgehe, ja, und hat sich nicht für das Ende entschieden, sondern für die Vollendung. Das ist der erste Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Wir bleiben bei dem zweiten Textabschnitt, weil es gibt sehr viel Sprengstoff in dem. Das zweite Wort oder der zweite Begriff, der mir wichtig ist, im Kontext, was Adventisten glauben und predigen sollen, ja, über die Endzeit, ist das Wort Zeichen. Ja, das steht in Vers 3, und als er auf dem Ölberg saß, sage uns, sagen die Jünger, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen seines Kommens und des Ende und der Vollendung der Welt sein. Das Zeichen, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Ich sage zum zweiten Mal, ich bin nicht der größte Linguistiker, ja, ich bediene mit der deutschen Sprache. Und die anderen Sprachen, die ich spreche, spreche ich auch unvollendet, ja, unvollkommen. Aber eins weiß ich, es ist schon ein Unterschied, ob etwas im Singular ist oder im Plural. Das weiß ich. Und es ist schon ein Unterschied, ob wir von einem Zeichen sprechen oder von mehreren Zeichen. Ja, die deutsche Sprache bei dem Wort Zeichen ist ein bisschen tricky, weil Singular und Plural, glaube ich, ja, ändert sich nicht viel, Zeichen. Ja. Aber deswegen steht hier, was ist das Zeichen deines Kommens? Dieses Wort Zeichen, Semeia, kommt dreimal in diesem Kapitel vor. Dreimal. Zweimal in Singularform und einmal in Pluralform. Und ich lese euch den Text in Vers 24, damit ihr den Unterschied und vor allem den Kontext seht, in dem Semeia im Plural verwendet wird, von Matthäus. Denn manche falsche Christusse und falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. Es ist im Plural. Große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Außerwählten verführt wurden. Das ist die zweite Stelle. Und die dritte Stelle ist Vers 30 des gleichen Kapitels. Ja? Und als dann, wann? Nachdem der Mond rot wird, die Sonne wird sich verfinstern oder andersrum, die Sterne werden abfallen vom Himmel und. Und zu dieser Zeit wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das heißt, dreimal kommt das Wort Semeia vor, zweimal am Anfang und zum Schluss im Singular und in der Mitte im Plural. Warum ist das wichtig? Jetzt können sagen, ja, meine Güte, Singular oder Plural. Ja, das ist schon ein Unterschied, ob ich eine Frau habe oder mehrere Frauen habe. Das heißt, Singular und Plural spielen schon eine wichtige Rolle. Spaß beiseite. Ja. Merkt euch, wann das Wort in Singular kommt. Die Jünger Jesu Christi fragen nach der Wiederkunft des Herrn, des Messias. Und sie fragen nicht nach dem Zeichen, sondern nach dem Zeichen. Und Jesus Christus beantwortet diese Frage zum Schluss. Und in der Mitte sagt er, in der Mitte seiner Predigt, oder ziemlich in der Mitte, sagt er, passt auf, es werden auch Zeichen im Plural, ja, geschehen, aber sie sind da, um euch zu verführen. Und da komme ich mit dem nächsten Beispiel, damit das noch deutlicher wird. Bevor wir, ich musste neulich in Lidl einkaufen und ich hatte 100-Euro-Schein. Und ich beobachte immer die Kassiererin, was sie macht. Sie haben entweder so einen Scanner da, um zu gucken, ob der Schein echt ist, oder ich habe so diesen Stift. Ja, und mit dem Stift probieren sie, checken sie, ob der Schein richtig ist. Bei 10er-Scheinen machen sie das nicht, aber bei einem 100er wird gemacht. Okay, bevor wir diese Scanner und Stifte hatten, es gab Leute in Amerika, vor allem, die darauf spezialisiert waren, die richtige Banknote, der richtige Schein von dem falschen zu unterscheiden. Allein vom Gespür her. Und ich frage euch jetzt, reinste Logik, wie wird so ein Scheinspezialist oder Banknotenspezialist ausgebildet? Bringt man ihm bei, alle falschen Banknoten zu kennen? Wie geht man davor? Was ist schlauer? Man bringt ihm bei, wie die richtige, wie das Original sich anfühlt, wie das Wasserzeichen beim Original ist. Und von da an ist für ihn unwichtig, ob es Fälschung Nummer 2, Fälschung Nummer 200 oder Fälschung Nummer 2000 ist, auf der Liste der gefälschten Banknoten. Das interessiert ihn nicht. Er interessiert sich nicht für die Fälschungen. Für ihn ist wichtig, das Original zu kennen. Ich glaube, ihr habt die Übertragung schon gemacht, was ich sagen möchte. Wir werden konfrontiert und auch in der Vergangenheit sind die Adventisten vor uns und auch vor der Adventgemeinde existiert hat, sind die Christen mit einer Menge Fälschungen konfrontiert worden. Ich habe mir vor ein paar Jahren aus Bulgarien wieder ein Buch gekauft, die Naherwartungen der christlichen Welt kurz vor dem Jahr 1000 nach Christus. Wie Christen im 9. Jahrhundert, Ende des 9. Jahrhunderts, über die das Ende der Welt nachgedacht haben, kurz vor dem Eintritt des Jahr 1000. Spannend. Für alle, die historische Bücher gerne lesen, super spannend. Und es ist interessant zu sehen, wie vor dem Jahr 1000 und vor dem Jahr 2000 ähnliche Muster in der christlichen Welt im Umlauf gewesen sind. Denkmuster meine ich. Und ähnliche falsche Banknoten, falsche Scheine. Jesus Christus sagt eindeutig, es gibt ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist, wenn der Himmel sich öffnet und alle mich sehen. Und das ist das Zeichen. Auf einer Wolke, ja, genau. Auf dieses Zeichen warten wir. Alles andere sind Zeichen im Plural, die uns entweder verführen wollen oder eine Markierung sind auf dem Weg zum Himmel. Und hier komme ich zum dritten Punkt, damit wir in der Zeit bleiben und ihr auch die Möglichkeit habt, eventuell eure Anmerkungen oder Fragen zu stellen. Der dritte Gedanke ist, die Adventisten predigen ein ewiges Evangelium und kein Endzeitszenario. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und hier müssen wir einen anderen Text lesen. Bleiben wir bei der griechischen Sprache. Den Text kennt ihr, bin ich mir sicher, Offenbarung 14. Bevor die Dreiengelsbotschaft beginnt, sagt Johannes, dass er einen Engel gesehen hat, in Vers 6, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium. Das Evangelium, die frohe Botschaft. Er hat nicht eine ewige Botschaft der Zerstörung, er hat nicht eine ewige Botschaft über Seuchen und Krankheiten oder irgendwelche anderen schrecklichen Themen, sondern dieser Engel bringt das ewige Evangelium. Und dieses ewige Evangelium mündet in der Person Jesu Christi und in seinem Charakter. Es geht schließlich um Jesus Christus und um seinen Charakter. Das ist so die Scheidelinie. Heißt es so? Ja, die Scheidelinie, die Trennung zwischen denjenigen, die dem Tier folgen und denjenigen, die dem Lamm nachfolgen. Es geht um Charakter, nicht um irgendwelche Nanopartikeln oder was auch immer. Ja? Es geht um die Haltung und um den Charakter Jesu Christi. Und Hannah hat das heute Morgen sehr gut angedeutet. Der Text, ja, den ich noch zuletzt mit euch lesen möchte, steht im Hebräer Kapitel 4, aus meiner Sicht einer der Schlüsseltexte der heutigen Lektion. Kapitel 4, ich glaube Vers 7 muss das sein, ja genau. Aber ich werde ab Vers 6 lesen, damit ihr den Text besser, ja, mitverfolgen könnt. Da es nun bestehen bleibt, dass etliche sollen zu Gottes Ruhe kommen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dazu gekommen sind, um des Ungehorsams willen, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach solcher langen Zeit, wie eben gesagt ist, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Der Kontext ist ein anderer. Der Schreiber des Hebräerbriefes redet über die Israeliten und ihre Erfahrung in der Wüste. Mir ist das Wort heute ganz, ganz wichtig. Wir haben nicht die Vergangenheit in der Tasche. Die Vergangenheit liegt hinter uns. Daraus können wir nur wertvolle Schlussfolgerungen für jetzt und heute daraus ziehen. Wir haben auch nicht die Zukunft in der Hand. Ja, wir wissen, was uns erwartet, ja, aber wir wissen nicht, was morgen oder in einem Monat oder in einem Jahr geschieht. Der einzige Zeitpunkt, den wir kennen, ja, über den wir gut verfügen können, ist heute. Ja, und der Hebräerbrief sagt das eindeutig, heute. Und in diesem Heute haben wir die Möglichkeit, Jesus Christus auf eine persönliche Art und Weise, auf eine transparente Art und Weise zu präsentieren. Ja, einfach seinen Charakter auf eine authentische Art und Weise wiederzugeben. Das ist, was in unserer Macht ist. Und das nennt die Bibel ewiges Evangelium. Nicht, weil unser Beispiel ewig schön oder super schön ist, sondern weil Gott nichts anderes in der Hand hat. Ja? Er benutzt keine Engel, sondern er benutzt ganz normale Menschen wie wir, um seinen Charakter auch in einer verkrümmten Form oft zu präsentieren. Und das ist, was die Endzeitbotschaft ist, wenn wir über Endzeitbotschaft reden. Dein und mein praktisches Christentum. Täglich in der Familie, Umgang mit Kindern, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, an der Uni, der Firma und, und. Sicherlich kommen die Leute manchmal dazu zu sagen, ja, aber was ist es mit allen diesen Zeichen und all diesen Phänomenen, die passieren? Und ein letztes Beispiel möchte ich verwenden, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Zum Glück leben wir in dem Voralpenland und eine Menge Münchener sind passionierte Bergwanderer. Und das ist gut so. Nicht nur in Bulgarien in den Bergen, hier ist es auch so, es gibt Markierungen. Und bevor man einen Berg besteigt, ja, um sich nicht zu verlieren, ja, um nicht von dem Weg abzukommen, wird unten eine Legende, glaube ich, heißt, ja, weiß, rot, weiß, das ist die Strecke zur Rotwand zum Beispiel. Und auf dem Weg dorthin, zu bestimmten Abständen, sieht man weiß, rot, weiß, sagt, ah, okay, das ist der richtige Weg zu der Rotwand. Es steht aber nicht wie bei den Autobahnen, diese Zahlen, die bezeichnen die Kilometerentfernung von A nach B. Es gibt schon einen Unterschied, ob ich auf der Autobahn bin oder in den Bergen eine Markierung folge. Auf der Autobahn sehe ich die Zahlen und da weiß ich, okay, ich habe noch 20 Kilometer bis Stuttgart oder ich habe noch 30 Kilometer bis Augsburg. So sind diese Phänomene oder Zeichen, über die Jesus Christus spricht, Kriegsgeschrei, Seuchen und, nicht gemeint. Sie ähneln eher eine Markierung in den Bergen, die uns deutlich machen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie sagen uns aber nicht, wie viel Meter wir noch bis zu der Rotwand haben. Wobei jetzt neulich habe ich Schilder gesehen an manchen Stellen, noch halbe Stunde oder noch dreiviertel Stunde. Ich bin in Bulgarien aufgewachsen, mit Wanderungen in den Bergen. Dort gibt es solche Schilder nicht. Es gibt nur diese Farbmarkierung und diese Farbmarkierung zeigt dir, du bist auf dem richtigen Weg. Du brauchst Ausdauer, du brauchst Geduld. In der Regel brauchst du eine Wasserflasche und was zum Essen und gesunde Beine. Und am besten Leute, die dich dabei unterstützen, wenn du auf dem Weg zum Berg bist. Alles andere weißt du nicht. Und das ist das Schöne an einer Bergwanderung. Liebe Geschwister, wir befinden uns alle auf diesem Berg. Ich hoffe, unsere Flaschen sind voll, unsere Beine sind stark und wir befinden uns in guter Gesellschaft. Wir wissen nicht, wie lange das noch ist, aber wir wissen, wir befinden uns auf dem richtigen Weg, weil Jesus Christus an unserer Seite ist. Das sind die Gedanken, die ich gerne mit euch heute teilen wollte. Danke fürs Zuhören. Gottes Segen. Amen. Ja, Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Verheißung, dass du wiederkommen wirst. Und wir danken dir, dass wir mit dieser Hoffnung unseren nächsten Tag beschreiten dürfen. Danke, großer Gott, dass wir dich in unseren Familien, in unserer Arbeit, in der Gemeinde, auch manchmal, wenn wir ganz alleine sind, erfahren und erleben dürfen. Und bitte hilf uns, eine ehrliche und transparente Art zu haben, Art der Begegnung, Art des Austausches, wo es normal ist, mit uns zu reden und wo es angenehm ist, mit uns ein Gespräch zu führen über dich und deine Liebe und auch über deine Wiederkunft. In deinem Namen. Amen.